For 3 days in August of 1969, 500,000 young people attended the Woodstock Music and Art Fair. For that weekend, it was the third largest city in the state of New York, and the most celebrated and peaceful gathering in pop history.
An 3 Tagen im August 1969 kamen 500,000 junger Leute zum Woodstock Music and Art Festival. An diesem Wochenende entstand so die drittgrößte Stadt im Staate New York und die größte friedliche Zusammenkunft in der Popgeschichte. Soweit diese Woodstock-Dokumentation. Das mit dem größten Festival der Geschichte, was die Publikumszahl angeht, das stimmt schon lange nicht mehr so ganz. So kamen zum Beispiel zum Festival Haltestelle Woodstock im Juli 2014 geschätzte 750.000 Menschen in Polen zusammen. Aber Woodstock 1969, das ist natürlich die Mutter aller Festivals, ist Mythos und Legende und daran wird auch jetzt in dieser Stunde ein wenig weiter gestrickt. Hallo und willkommen, ihr Blumenkinder, Hippie-Opas und Omas, Brüder und Schwestern im Blune-Aprikola-Rausch. Liebe und Frieden sei mit euch, Halleluja. Der Kramladen von der Mitvolker Rebell erinnert sich an das Wochenende Mitte August anno 1969, als die Hippies und Flower Power People ihr größtes Fest in Woodstock, zum Teil arg bekifft, feierten. Joni Mitchell hätte auch dabei sein können, aber sie hatte den Hubschrauber verpasst, der sie zum Festivalgelände hätte mitbringen sollen. Und weil sie vom Verkehrschaos in Richtung des Festivals gehört hatte, versuchte sie auch gar nicht erst mit dem Auto dorthin zu kommen. Wohl auch, weil sie am nächsten Morgen einen Fernsehauftritt in der Dick Cavett Show haben sollte, den sie auf keinen Fall verpassen wollte. Also saß sie am Abend des 17. August, dem letzten Tag des Festivals, vor dem Fernseher in ihrem New Yorker Hotelzimmer, sah Ausschnitte aus der Live-Übertragung vom Festival und war tief betrübt, dass sie nicht dabei sein konnte. Um doch ein klein wenig das Gefühl zu haben, beteiligt zu sein, schrieb sie einen Song, der die Atmosphäre und Botschaft des Festivals ausdrücken sollte wie kein zweiter. Als ihre Freunde Crosby, Stills, Nash & Young, die in Woodstock am letzten Abend aufgetreten waren und in deren Hubschrauber sie eigentlich auch hätte mitfliegen sollen, als diese den Song später hörten, beschlossen sie sofort, den Song selbst aufzunehmen. Es sollte einer der besten Songs ihrer ganzen Karriere werden.
Time. By the time we got to Woodstock, we were half a million strong. And everywhere was a song and a celebration. And I dreamed I saw the bomb and death planes riding shotgun in my sky, turning into butterflies above our nation. We are stars.
We are stardust, we are golden, and we got to get ourselves back to the garden. Wir müssen uns selbst wieder zurück in den Garten Eden bringen. So poetisch formulierte die Songschreiberin Joni Mitchell die Vorstellungswelt der Blumenkinder. Die Flower Power und Hippie-Zeit mit ihrem Höhepunkt, dem Woodstock Festival vom 15. bis 17. August 1969, war eine Mischung aus permanentem Karneval, ausgeflipptem Kindergeburtstag, progressivem Swingerclub und alternativer Heilsarmee, mit anderen Worten Sex and Drugs und Hare Krishna plus Gitarrensoli ohne Ende. Seriöser ausgedrückt, Woodstock wurde zum Synonym für die Gegenkultur, weil 400.000 bis 500.000 meist junge Leute ein friedliches Rockfest feierten und dem Ellenbogenkapitalismus und der Kriegspolitik ihres Landes eine Absage erteilten. Insofern war das große Wort des Schriftstellers Allen Ginsberg vom, Zitat, bedeutendsten planetarischen Ereignis gar nicht mal so abwegig. Es war genau 7 Minuten nach 17 Uhr am 15. August 1969, als Ritchie Havens die Bühne betrat und das Woodstock Festival begann.
Let's welcome Mr. Ritchie Havens.
Yeah! Richie Havens, der am 22. April 2013 gestorben ist, er war es, der das Woodstock Festival eröffnete. Er hatte bereits sein gesamtes Repertoire gespielt und war damit deutlich länger auf der Bühne als ursprünglich geplant. Aber die Bands, die nach ihm auftreten sollten, waren auf dem Weg zum Festival irgendwo in kilometerlangen Staus stecken geblieben. Also musste Richie Havens nochmals raus auf die Bühne, um irgendwie Zeit zu schinden. Und er wusste nicht, was er noch spielen sollte, also begann er zu improvisieren. Das Wort Freedom kam über seine Lippen, wie er später sagte, weil er die Freiheit in der Menschenmenge vor sich sah, die Freiheit, nach der alle suchten. Und so wiederholte er das Wort Freedom wie ein Mantra immer und immer wieder und verband den Traum von der Freiheit mit einem alten Spiritual-Thema, das davon handelt, dass man sich manchmal wie ein mutterloses Kind fühlt, weit entfernt vom eigenen Zuhause. Und das Publikum verstand die Botschaft und war geradezu elektrisiert. Dieses spontane Stegreiflied Freedom war ein fantastisches Intro und ein großartiger Impuls zu Beginn des dreitägigen Festivals, diesem ausgelassenen, von Marihuana-Schwaden umnebelten Pfadfinderlager der Hippies, Freizeitrevoluzer, Wochenendaussteiger und Musikfreaks. Woodstock gilt bis heute als das berühmteste Rockfestival aller Zeiten. Dass es gar nicht in Woodstock stattfand, sondern 80 Kilometer entfernt, auf einer Kuhweide am Rande des kleinen Ortes Bethel im Ortsteil White Lake und deshalb eigentlich korrekterweise White Lake Festival heißen müsste, geschenkt. 32 der damals angesagtesten Bands und Solisten traten vom 15. bis 17. August 1969 vor schätzungsweise einer 500.000 Menschen auf und trotz erheblicher Widrigkeiten wie Regen, Sturm, Schlamm, Desorganisation, katastrophaler Unterversorgung sowohl an Nahrungsangeboten als auch an sanitären Einrichtungen verlief das Festival absolut friedlich und gewaltfrei und ging in die Geschichte ein als 3 Tage voller Frieden, Liebe und Musik. Kritische Stimmen sprachen allerdings von 3 Tagen Schlamm, Drogen und schlechtem Sound. Etliche der jungen männlichen Festivalbesucher mussten damit rechnen, in nächster Zeit einen Einberufungsbefehl der Army zu erhalten und zu einem Krieg im fernen Vietnam abkommandiert zu werden, einem Krieg, den schon die Soldaten nicht verstanden und die wehrpflichtigen College-Studenten und Hippies erst recht nicht. Je mehr der Vietnamkrieg eskalierte und je mehr junge Männer in die Armee eingezogen und nach Vietnam geschickt wurden und je mehr von ihnen in der Holzkiste zurückkamen, desto heftiger wurde gegen den Krieg protestiert. Und da sang Country Joe McDonald allen aus der Seele mit seinem Fixin' to Die Rag, zu Deutsch etwa dem Vorgesehen zu sterben Rag, einem bitterbösen Song über die Army und über die Wall Street, die am Krieg verdient, und über die jungen Männer, die in Vietnam verheizt wurden. Für viele war dieser sarkastische Anti-Vietnamkriegs-Rag die eigentliche Hymne der Woodstock-Nation. Denn das war nicht nur ein Protest gegen den Krieg, sondern auch eine Provokation, wieder die Spießermoral der schweigenden Mehrheit in den USA. 10 Meilen weit habe man das obszöne Verweigerungswort draußen im Lande hören können, das böse F-Wort, das Country Joe McDonald von Tausenden von Kehlen lautstark buchstabieren ließ.
Give me an F! Give me a U!
U!
Give me a C!
C!
Give me a K!
K!
What's that spell?
R!
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 Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder. wonder why. Woo-hoo, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you blow them all the kingdom come. Sing it! One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn.
Louder!
Vietnam. And five, six, seven, open up the pearly gates. Well,
listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on.
And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why.
Country Joe McDonald war mit seinem Auftritt eigentlich erst für Sonntag, den letzten Tag des Woodstock Festivals, eingeplant, hatte sich aber überreden lassen, bereits am Samstag aufzutreten, weil das große Organisationschaos ausgebrochen war und die eingeplanten Bands am Samstag nicht rechtzeitig eingetroffen waren. Obwohl seine eigene Begleitband The Fish noch nicht angekommen war, ließ er sich von den Veranstaltern breitschlagen, dennoch aufzutreten, notgedrungen solo mit der akustischen Gitarre. Aber immerhin schaffte er es, als einzelner Mensch auf der Bühne, die Abertausenden vor der Bühne dazu zu bringen, die berühmten vier Buchstaben als Protest gegen Regierung und Establishment zu skandieren. Das Publikum verhielt sich ansonsten äußerst friedlich, obwohl die Festivalorganisation eine Katastrophe war. Schon am Abend zuvor war das Programm ähnlich chaotisch abgelaufen. Wegen des prasselnden Regens musste Ravi Shankar seinen Auftritt abbrechen, weil die Bühne nicht ausreichend überdacht war. Die nach ihm eingeplante Incredible String Band weigerte sich aufzutreten wegen der Gefahr von Stromschlägen. Also wurde nach langer Pause erst die völlig unbekannte Melanie mit ihrer Akustikgitarre auf die Bühne geschickt und nach ihr Arlo Guthrie, der eigentlich erst am nächsten Tag auftreten sollte. Arlo Guthrie, der Sohn des legendären Folksängers und politischen Aktivisten Woody Guthrie, dem Vorbild von Bob Dylan, musste also für ihn völlig überraschend und mehr oder minder unvorbereitet in Woodstock am ersten Konzertabend kurz vor Mitternacht auf die Bühne. Er spielte unter anderem seinen Song Coming into Los Angeles über die Angst, vom Zoll am Flughafen mit a couple of Kilos illegalen Drogen erwischt zu werden. Bitte fassen Sie meinen Rucksack nicht an, Herr Zollbeamter. Danke sehr.
Alone. walking on a moving clock, tripping on the escalator. There's a man in the line and she's blowing his mind, but thinking that he's already made her. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. Coming from London, from over the pole, flying in a big airliner, oh, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer? Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs.
Natürlich spielte Arlo Guthrie auch seinen 1967er Hit Alice's Restaurant. Der gleichnamige Film, der Arlo Guthrie endgültig berühmt machte, kam 4 Tage nach seinem Woodstock-Auftritt ins Kino. Der Film Alice's Restaurant wurde auch in Deutschland von den jungen Leuten hochgeschätzt. Aber geradezu überwältigt wurden wir damaligen Musikfans vom 3-stündigen Woodstock-Dokumentarfilm, der im März 1970 auch über die deutschen Kinoleinwände flimmerte. Der Film Woodstock verwandelte ein kleines Vorstadtkino in einen Fensterplatz zu einer besseren Welt. Die Kinokarte verschlang zwar die Hälfte der neuen Santana-Platte, dafür gab es aber Legenden ohne Ende auf der Leinwand zu bestaunen. 3 Stunden lang öffnete sich eine Tür ins gelobte Land von Love and Peace. Immer wieder Bilder einer unüberschaubaren Menge von Menschen, die genauso aussahen und zu fühlen schienen wie man selbst. Und es waren doch die gleichen Ideen, dass es der Welt an Liebe fehlt, dass wir diese Liebe haben und die bessere Musik. Nach dem Woodstock-Film war man für immer verloren für alles, was Zwang, Freudlosigkeit, spießiges Leben und schlechte Musik bedeutete. Woodstock war für uns die Bergpredigt des Beat, ein Traum, der Wirklichkeit geworden zu sein schien, dort in Amerika, aber auch hier und jetzt in diesem kleinen Kino und in unseren Herzen. Amen. John Sebastian, Sänger und Kopf von Lovin' Spoonful, sang in Woodstock I Had a Dream. Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Was für ein schöner Traum das war. Ich träumte, wir alle wären glücklich und es ging uns gut im Land von Oz. Nicht von Ozzy Osbourne. Der war nicht am Woodstock-Festival beteiligt. Seine Band Black Sabbath war ja gerade erst im August 69 gegründet worden. Nein, John Sebastian meinte natürlich das imaginäre Traumland des Zauberers von Oz.
I had a dream last night. What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. Why did everybody laugh when I told them my dream? I guess they all were so far from that kind of scene. Feeling mean. I heard a song last night. What a lovely song it was. I thought I'd hum it all night. Unforgettable because all of the players were playing together, and all of the heavies were light as a feather. All I'll remember is a feeling tomorrow, but as I recall, the rest will just follow. I had a dream last night. What a lovely dream it was. dreamed we all were all right, happy in a land of Oz. What a lovely dream it was. What a lovely dream.
Auch John Sebastian war am Samstag, dem 16. August 1969, um 15 Uhr zu einem ungeplanten Auftritt in Woodstock gekommen. Er war überhaupt nicht als Programmpunkt vorgesehen, er war lediglich als Zuschauer gekommen, hatte natürlich auch keine Gitarre dabei. Aber weil es regnete und die Bühnentechnik für Konzerte im Regen nicht geeignet war, konnte keine elektrisch verstärkte Band auftreten, ohne Leib und Leben zu gefährden. Also wurde jemand gesucht, der zur Akustikgitarre das Publikum unterhalten konnte. John Sebastian ließ sich eine billige Klampfe und kam so zu seinem denkwürdigen Auftritt in Woodstock. Er war zugekifft und oder auf einem LSD-Trip, er vergaß seine Texte, improvisierte irgendwie und wurde vom Hippie-Publikum gefeiert. Wie wird man zum Mitglied der Flower Power People? Steck dir ein paar Blümchen ins Haar und schon bist du ein Hippie. Und dann noch einen Joint durchziehen und schon heißt es high sein und dabei sein. In Woodstock waren ja die meisten ständig bekifft und zugedröhnt. Zum Glück, sagten später viele Beobachter, ohne die einlullende Wirkung der Joints hätten die Leute das Organisationschaos, den Matsch- und Wiesensound nicht klaglos hingenommen. So herrschte trotz Dauerregen unter den Haschwolken eitel Sonnenschein und alle feierten das Hippiefest von Liebe, Frieden und Musik, zu Deutsch Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Nach John Sebastian und dem vorläufigen Ende des Regens trat die Keith Hartley Band auf, danach Santana, die neue Latin-Rock-Entdeckung und später Can't Heat, die Blues- und Boogie-Rock-Band aus Los Angeles, die nach einer weiteren Regenpause dem durchnässten Publikum mächtig einheizte. Nach Can't Heat standen die Bands Mountain, Grateful Dead und CCR auf der Bühne, gefolgt gegen 2:30 in der Nacht vor der neuen psychedelischen Blues-Rock-Hippie-Göttin Janis Joplin, auf deren stimmliche Urgewalt schon alle gewartet hatten. Janis, die von ihrer neuen Cosmic Blues Band begleitet wurde, hatte nicht ihren besten Tag erwischt. Sie hatte die Dimension des Festivals offenbar völlig falsch eingeschätzt. Warum auch immer war sie von einem normalen Open-Air-Festival-Auftritt ausgegangen, wie sie davor schon einige in kleinerem Rahmen absolviert hatte. Aber als sie mit einem Hubschrauber das Woodstock-Festival-Gelände überflog und die riesige Menschenmenge sah, da war sie geschockt, wurde extrem nervös und brauchte ihre erste Beruhigungsspritze. Als sie dann im Backstage-Zelt hinter der Bühne auf ihren Auftritt wartete, jammerte sie, man könne in diesem Zelt nicht ungestört fixen, hier würden viel zu viele Leute ständig kommen und gehen. Also forderte sie ihre damals engste Freundin Peggy auf, komm, wir suchen uns ein ruhiges Plätzchen zum Fixen. Also zogen sie los und warteten durch den Schlamm und ein Meer von Menschen zum einzigen Ort, wo sie sicher sein konnten, nicht gestört zu werden, zu den Toiletten. Was keine gute Idee war, denn es gab viel zu wenige davon und vor den wenigen Toiletten standen riesige Schlangen von Menschen mit mehr oder minder dringenden Bedürfnissen. Worauf Janis einen Promi-Anfall bekam und irgendwas rief im Sinne von »Hilfe, ich bin ein Star, lasst mich hier rein, sofort!« was die erschrockenen Fans auch sofort ermöglichten. Doch statt einem ruhigen Örtchen fanden Janis und ihre Freundin Peggy einen Ort des Grauens vor. Originalton Peggy: »Wir kamen da rein und die Scheiße war so hoch aufgetürmt, dass du dich nicht mal hinsetzen konntest. Und vor lauter Gestank kam es mir sofort hoch.« Zitat Ende. Aber Janis kam dann doch noch zu ihrer Spritze. Doch dabei blieb es nicht. Sie sei sternhagelvoll und zugedröhnt gewesen, als sie raus auf die Bühne ging. Einige Wochen später sagte sie in einem Interview über ihre Woodstock-Erfahrung: »Ich habe alles genommen, geschnupft, gespritzt, geraucht, geschluckt, was da war, und ich habe eine Menge fremde Leute gefickt.« Zitat Ende. Das Einzige, was sie über ihre Bühnenperformance sagte, war: »Ich wollte nur so schnell wie möglich wieder zurück ins Hotel.« Etliche Kritiker urteilten, Janis Joplins Auftritt in Woodstock sei einer ihrer schlechtesten in ihrer Laufbahn gewesen, was man dem Woodstock-Film allerdings nicht unbedingt entnehmen kann. Janis Joplin war zu Zeiten von Woodstock die ungekrönte Königin der Rockmusik, ein Idol der Hippies und in ihrem ruhelosen Leben zwischen Bühne, Bett und Bourbon Whiskey der Inbegriff der hedonistischen Lebenseinstellung. Get it while you can, nimm es, solange du es kriegen kannst. Sie nahm offenbar zu viel. Nur ein Jahr nach ihrem Woodstock-Auftritt starb sie an einer Überdosis Heroin. Janis Joplin war nicht nur eine fantastische Sängerin, sondern auch eine Stilikone. Ihr Outfit? Fantasievoll und bunt. Schlapper Look auf edel gemacht. Die Öko-Variante von Tausend und einer Nacht. Das Magazin Good Times schrieb, schon rein optisch fiel das röhrende Blumenkind auf, mit klingelnden Armreifen, baumelnden Ketten aus knallbunten Perlen, mit runder Brille und filziger Ventilatormähne, mit Teppichhosen und Dünnshirt, das punktgenau signalisierte, wann die Trägerin besonders aufgeregt war. Ja, Janis Joplin war die prominenteste Vorreiterin, die auf die stützende Kraft eines BHs verzichtete. In Woodstock wurden ohnehin kaum noch BHs gesehen, dafür die entfesselte Natur umso mehr. Verbrennt, was euch beengt, schien das Motto zu lauten, so wie die Mütter und Omis eingezwängt ins Korsett einer normierten Gesellschaft so wollten die Blumenmädchen nicht leben. Entsprechend wurden in Woodstock die Wet-T-Shirt-Contests erfunden. Regen prasselte auf Baumwoll-Shirts, unter denen die befreiten Brüste wogten. Doch wenden wir unsere Aufmerksamkeit, liebe Freunde, besser wieder andere Dinge zu, nämlich dem männlich harten Bluesrock von Johnny Winter. Der texanische Gitarrenvirtuose trat am Sonntag gegen Mitternacht auf. Sein bluesdominierter Rock kam beim Woodstock-Publikum gut an. Seine von Ups and Downs und auch von Drogenproblemen gezeichnete Karriere sollte noch 45 Jahre andauern. Er starb am 16. Juli 2014. Alive and Well präsentierte er sich am 17. August 1969 in Woodstock, unter anderem mit seinem Mean Town Blues.
Tell me, and follow me, tell me, my father, tell me.
Johnny Winter und seine Blues-Rock-Band, der auch sein jüngerer Bruder Edgar Winter in Woodstock angehörte, das war natürlich alles andere als eine Hippie-Band. Doch was machte damals überhaupt einen typischen Hippie aus? Und wie wurde man zu einem richtigen Original-Hippie? Einfach nur zu einem braven Normalo zu sagen, if you want to be a hippie, put a flower in your pippi, das half nicht unbedingt weiter. Der damalige CDU-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger bezeichnete die Hippies auf seine bekannt nette Art übrigens als Gammler, Pinscher und Uhus. Und der kleine Mann auf der Straße umte, ei, wie die ihr rumlarve, habe die nichts Richtiges zum Arzt hier? Und dann diese Zottelhorn bis zu der Arschbacke und auch noch so zauselige Rauschebärt wie der Vater Abraham. Gut beobachtet, du geistiger Kleingärtner. Denn genau darum ging es ja den Hippies, ob in Woodstock oder sonst wo. Nur nicht so aussehen wie ein Spießer oder gar wie ein kurzgeschorener GI. Alles nur keinen Fassonschnitt. Man ließ der Frisur wie der Liebe freien Lauf. Wenn Haare gebändigt wurden, dann mit einem dünnen Lederstirnband oder einem bunten Niki-Tuch. Beim Liebemachen wurde alles ausgezogen, aber das Stirnband, das blieb auf dem Kopf. Und wenn der Kopfschmuck zu verrutschen drohte, weil es kurz vorm Zieleinlauf galoppierend mit ihm durchging, dann wurden die letzten Zentimeter halt einhändig zu Ende gebracht. Yippie! Wovon redet ihr? Ist das jugendfrei? Manche trugen Sonnenbrillen so groß wie Wagenräder, Indianerhemden aus weichem Wildleder mit hüftlangen Fransen an den Ärmeln, schrille Sakkos mit Blümchenmustern in ätzenden Farben, pfauenmäßig aufgerüschte Uniformen, das obligatorische Che Guevara-Shirt und der Schlüpfer im Sternenbanner-Look. Kleidung war nicht Mode, Kleidung war Politik. All die fantasievollen bis bizarren Klamotten und Accessoires sollten nur eines ausdrücken: Geht ihr ins Büro, wir gehen auf einen Trip. Let's go get stoned.
I'm gonna buy myself a little lift. And I'm gonna call my body. Gonna hold him tight. Let's go and score the day now. You know I've been working so hard all day long. Everything I try to do, I know it. Always seem to turn out wrong. Oh, that's why I'm gonna stand back all the way home. You know that you don't want me back. If you need yourself a taste, oh, don't you blow your cool out. Stop messing up the man's play. I said, you know all my friends, if you take yourself a nip now then,
fabulous was.
Joe Cockers Karriere begann in Woodstock. Ein Jahr zuvor war er noch in Clubs vor ca. 300 Leuten aufgetreten. Jetzt stand er da vor ein paar hunderttausend Hippies. Er musste den dritten und letzten Tag des Festivals eröffnen und es dauerte eine Weile, bis er das Publikum auf seiner Seite hatte. Es gelang ihm passenderweise mit dem Ray Charles Song Let's Go Get Stoned. Und schließlich brachen alle Dämme mit dem Beatles-Klassiker With a Little Help from My Friends. Und danach brachen in Woodstock erneut auch die Dämme der Himmelsschleusen und es goss in Strömen stundenlang. Es begab sich also im Jahre des Herrn Anno Domini 1969, dass unter Blitz und Donner im Urschlamm von White Lake auf einer Wiese von Bauer Jesker die Woodstock-Generation geboren wurde. Zur gleichen Zeit im fernen Germanien lag ein holdes Knäblein nicht mehr in der Krippe, sondern krähte lauthals Hai-Chi, Bum-Bai-Chi, Bum-Bum. Das hatte natürlich nichts mit dem Bum-Bum der GIs und Vietcong im fernen Vietnamkrieg zu tun. Das war deutsche Folklore, gesungen von einem holländischen Dreikäsehoch, der noch zwei Jahre zuvor nach seiner Mama geplärrt hatte. Aber nicht nur Heintje bevölkerte anno 69 die deutschen Hitparaden, sondern auch Roy Black, Christian Anders, Michael Holm und Peter Alexander. Zur Zeit von Woodstock, also im August 1969, stand das Album Udo Live von Udo Jürgens auf Platz 1 in Deutschland und im deutschen Radio heulten die Flippers »Weine nicht, kleine Eva«. In den USA stand zur gleichen Zeit die Brass-Rock-Band Blood, Sweat and Tears auf Platz 1. Ja, die Amis hatten damals noch Geschmack und waren, wie auch jetzt, allen voraus beim Abhören von brisanten Klangdaten. Und Blood, Sweat and Tears standen auch am letzten Tag in Woodstock live auf der Bühne. Genauso wie The Band. Von deren Auftritt erhoffte man sich, dass deren Mentor vielleicht plötzlich ebenfalls auf der Bühne erscheinen würde, Bob Dylan. Würde er auftreten? Schließlich lebte er direkt um die Ecke und wegen ihm hatten sich die Veranstalter als Austragungsort ihres Festivals Woodstock ausgesucht. Der Auftritt von The Band begann am Sonntag, dem 17. August 1969 um 22.30 Uhr.
Find some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where the man might find a bed? He just grinned and shook my hand. It's just old Luke and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Italy? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep me Santa Lee company? Thank you.
The Band, damals die Begleitband von Bob Dylan, der in Woodstock nicht auftrat, obwohl er ganz in der Nähe wohnte. The Band gehörten am letzten Konzertabend zu den gefeierten Gruppen. Ihr Auftritt folgte nach Ten Years After und vor Johnny Winter, Blood, Sweat and Tears und Crosby, Stills, Nash & Young. Schon an diesen Namen sieht man, wie breit das musikalische Spektrum in Woodstock war. In diesem Jahr, 1969, überschlugen sich geradezu die kreativen musikalischen Entwicklungen. Die Popmusik war dabei, stilistisch zu explodieren. Und das Woodstock Festival machte einige der neuen Stilrichtungen zum ersten Mal vor einem großen Publikum hörbar, so etwa den bläserdominierten Jazzrock à la Blood, Sweat and Tears, den neuen Latin Rock, wie ihn Santana spielte, den Übergang vom Soul zum Funk, kreiert von Sly and the Family Stone, und auch die erste Rockoper der Popgeschichte war in Woodstock zu hören. The Who spielten ihre Rockoper Tommy fast in voller Länge. Wegen der vielen Regenunterbrechungen konnten The Who erst um 5 Uhr am Sonntagmorgen auftreten, lieferten aber, wie die Chronisten berichten, einen der besten Auftritte des ganzen Festivals ab. Pete Townshend, der Kopf von The Who, lästerte später aber heftig über Woodstock. Zitat: "Das war doch das totale Chaos, was da abging. Einfach unbegreiflich. Krankenbaren, kotzende Leute und Horrortrips. Diese Flower-Power-Szene war doch total bescheuert und ganz Amerika war durchgeknallt." Der Who-Sänger Roger Daltrey äußerte sich ganz anders. Er meinte, Woodstock war die größte Show der Geschichte. Townshend mag sie nicht, weil er ein Idiot ist. Zitat Ende. Pete Townshend mag in mancherlei Hinsicht etwas seltsam sein, aber er schrieb einige der besten Songs aller Zeiten und davon waren auch ein paar zu hören, live in Woodstock. Schluss des Woodstock-Auftritts von The Who zertrümmerte Pete Townshend seine Gitarre, wie bei ihm damals üblich. Wer seine Gitarre liebt, der zeigt das mitunter auch in furioser Ekstase. Eine mutwillig zertrümmerte Gitarre war in Woodstock noch das Wenigste. Drei Menschen starben während des Festivals, einer angeblich an einer Überdosis, ein anderer an einer akuten Blinddarmvereiterung und der dritte, der in einer Plastikplane eingerollt noch schlief, wurde am Tag nach Woodstock beim Aufräumen von einem Traktor überrollt. Es gab 4 Fehlgeburten, aber auch 2 erfolgreich verlaufene Geburten. 400 Leute mussten wegen Drogenmissbrauch behandelt werden, die meisten von ihnen waren auf ihrem ersten LSD-Trip total ausgeflippt. Aber gemessen an der Masse von Leuten, Drogen und Schlamm war das Festival insgesamt relativ friedlich, unfallfrei und vor allem ohne Gewalt, Übergriffe und Ausschreitungen verlaufen. Allerdings eine handgreifliche Auseinandersetzung, auch noch auf offener Bühne vor aller Augen, ist historisch verbrieft. Der Politaktivist Abby Hoffman war während des Auftritts von The Who ans Mikrofon gestürmt und beschimpfte die Menge, sie könne doch nicht Musik hören, während sein Freund, der Aktivist John Sinclair, gerade eingebuchtet worden sei, nur wegen ein bisschen Marihuana. Worauf Pete Townsend dem ungebetenen Bühnengast mit seiner Gitarre eins übergebraten habe und den Störenfried mit einem Fußtritt von der Bühne beförderte. Aus dem Publikum habe niemand dagegen protestiert. Das Woodstock Festival hatte das Lebensgefühl der Hippie-Generation dargestellt und auch ihren Protest gegen die herrschenden Verhältnisse, gegen Rassismus und den Vietnamkrieg. Und auch wenn das Publikum überwiegend nur an der Musik und an der Atmosphäre interessiert zu sein schien, war in Woodstock der Protest gegen den sinnlosen und grausamen Krieg in Vietnam unüberhörbar. Unter anderem in Songs von Country Joe McDonald, Joan Baez, Jefferson Airplane und einer genialen Gitarrenperformance von Jimi Hendrix. Der unangefochtene Gitarrengott der psychedelischen Hippie-Szene, der zum Zeitpunkt des Woodstock-Festivals auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand und zum krönenden Abschluss des Woodstock-Festivals auftrat, er spielte die US-amerikanische Nationalhymne Star Spangled Banner, besser gesagt, er zerfetzte die Hymne. Seine verzerrten Gitarrentöne klangen wie herabstürzende Bomben, Detonationen und Maschinengewehrsalven. Jimi Hendrix gelang damit wohl das überzeugendste musikalische Statement gegen den Krieg. Wegen der Wolkenbrüche und anderer Verzögerungen konnte Jimi Hendrix erst am Montag früh um 8:30 auftreten, also etwa einen halben Tag nach dem offiziellen Ende des Festivals. Entsprechend waren die meisten Festivalbesucher bereits auf der Heimreise und nur noch etwa 40.000 hatten ausgeharrt. Woodstock-Generation hat zwar nicht den Weltfrieden gebracht, mag nicht alle Menschen von Umweltschutz und ökologischer Vollwertkost überzeugt haben, aber ihr Siegeszug in puncto Sexualität war grandios. Im Woodstock-Film sind für das prüde Amerika der damaligen Zeit unerhörte, mindestens ungewöhnliche Szenen zu sehen. Junge Männer und Frauen baden zusammen im See, nackt, wie Gott sie schuf. Ein junges Pärchen verschwindet im hohen Gras einer Wiese. Beide ziehen sich aus, ohne dass der junge Mann vergisst, bei aller Textilfreiheit am Ende seinen breitkrempigen Hut wieder aufzusetzen. Und dann sieht man nur noch Bewegungen der Grashalme und ab und an ein Bein. Die Botschaft ist eindeutig und wurde durch eine Fülle von Zeugenaussagen gestützt. In Woodstock gab es natürlich Sex, sehr viel Sex. Der Slogan, dem alle nacheifern wollten, lautete ja auch »Make love, not war« and »Make money«, dachten die Plattenbosse. War die Popmusik vor Woodstock schon ein rentables Geschäft für die Popindustrie, dann wurde sie danach erst recht zum Big Business. Was blieb von Woodstock übrig? Was hat die Woodstock-Generation bewirkt? Die Gegenkultur? Die Ökobewegung? Die Ermutigung, sich selbst zu finden, sich nicht anzupassen, seinen eigenen Weg zu gehen? Eine Entkrampfung der klassischen Geschlechterrollen, den Anstoß zum Feminismus, zur Regenbogenbewegung der Schwulen und Lesben, zur Friedensbewegung? Und was blieb von der Hippie-Philosophie wirklich übrig? Vielleicht nur die Neigung zum Teetrinken aus dicken Bechern, Töpfern als Bildungsurlaubsangebot, der Vorsatz zum Bioladen um die Ecke nicht mehr mit dem Auto zu fahren, sondern mit dem E-Bike und der schöne Trugschluss, we will stay forever young. Woodstock ist kein Ort in der Welt, sagte der 68er-Aktivist Abby Hoffmann. Woodstock ist in deinem Kopf, soll heißen, mach was draus. Und bis heute gilt, wo und wann immer unter freiem Himmel eine PA auf eine Pommesbude trifft und ein paar Musiker und Fans ihren Spaß haben, da ist Woodstock mitten unter uns.
Kiss this girl. Come on, all around. No, no, it's not your money. Come on, honey, or even to me. And it is that girl.